Es geht weiter mit den Einzelheiten des Abstammungsrechts. Ich hatte bereits gesagt, dass das Abstammungsrecht in Paragraf 1591 beginnt. Und die beiden ersten Paragraphen 1591 und 1592 befassen sich zunächst mit der Frage, wer eigentlich Mutter eines Kindes ist und wer eigentlich Vater eines Kindes ist. Ich fange mit der Mutterschaft an. Da heißt es in einem ganz lapidaren Satz, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Wenn man den Satz liest, meint man, der Gesetzgeber, kriege es irgendwie nicht mit oder wisse nicht, wovon er redet. Denn dass eine Frau, die ein Kind gebiert, die Mutter des Kindes ist, naja, das liegt irgendwie auf der Hand und gleichwohl ist das da geregelt. Das Geheimnis, warum das da geregelt ist, hat etwas mit der sogenannten Leihmutterschaft zu tun. Es ist ja durchaus so, dass es einen Unterschied geben kann zwischen der Frau, die das Kind geboren hat, und der Frau, die tatsächlich genetisch die Mutter des Kindes ist, eben wegen der Möglichkeit, sozusagen fremde Kinder als Leihmutter auszutragen. Und da hat eben der Gesetzgeber gesagt, die genetische Mutter soll nie die Mutter des Kindes werden, sondern es soll immer die Austragende die Mutter des Kindes werden. Und das hat damit zu tun, dass in Deutschland der Gesetzgeber die sogenannte Leihmutterschaft verboten hat, sie also nicht will. Und es auf diese Weise unmöglich ist, dass die biologische Mutter, die also bloß ihre Eizelle gibt, Mutter des Kindes wird. Die praktische Bedeutung dieser Regelung über die Mutterschaft ist ausgesprochen gering, weil es eben wegen des Verbotes der Leihmutterschaft in Deutschland kaum solche gibt. Und deshalb befassen wir uns im Schwerpunkt beim Abstammungsrecht mit dem Problem der Vaterschaft. Und da ist es ja bekanntermaßen so, dass anders als eben bei der Mutter, der Vater eben gerade nicht ohne weiteres bekannt ist. Und ja, deshalb braucht man Regelungen darüber, wer eigentlich Vater eines Kindes ist. Und ja, da meint man, dass man das weiß, wer der Vater eines Kindes ist. Aber wenn man sich näher mit den rechtlichen Regelungen befasst, merkt man, dass das eigentlich gar nicht immer so klar ist, wer der Vater eines Kindes ist. Und man merkt auch, dass die rechtlichen Zuordnungen mitunter andere sind als ja, die Zuordnungen, die sozusagen von der Biologie her zutreffend sind. Also ich will sagen, rechtliche Vaterschaft und biologische Vaterschaft können durchaus auseinanderfallen und tun das häufiger auch. Und mit diesem Problem kriegt man das insbesondere im Bereich der sozialen Arbeit zu tun. Die Frage der Vaterschaft ist im Paragraphen 1592 geregelt und den lese ich jetzt einmal vor. Da steht Folgendes drin: Vater eines Kindes ist der Mann, erstens, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, zweitens, der die Vaterschaft anerkannt hat, oder drittens, dessen Vaterschaft nach Paragraph 1600d gerichtlich festgestellt ist. Es gibt also drei Varianten, Vater zu werden. Man muss aufpassen, diese Bedingungen müssen hier nicht alle drei auf einmal vorliegen, sondern das ist mit einem oder verknüpft und deshalb reicht es aus, wenn eine dieser Bedingungen eingetreten ist. Fangen wir also mit der ersten an. Da steht unter erstens, man wird eben dadurch Vater, dass die Frau, die Ehefrau, während der Ehezeit ein Kind bekommt. Das heißt also, der Gesetzgeber sagt hier, das hatte ich ja in dem ersten Podcast schon erklärt, der Gesetzgeber sagt hier, wird ein Kind in die Ehe geboren, so frage ich überhaupt nicht danach, ob der Ehemann auch tatsächlich der biologische Vater ist, sondern ich vermute es, ich tue so, als ob. Naja, und statistisch ist das ja auch die wahrscheinlichste Variante, aber immerhin. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass die Frau das Kind von einem biologisch von einem anderen Mann bekommen hat. Und da sagt eben der Gesetzgeber, das spielt überhaupt keine Rolle, ob hier biologisch irgendein anderer Mann am Werk war. Wir ja, verhaften in Anführungsstrichen den Ehemann als Vater. Ich hatte schon gesagt, warum das so ist, weil man eben auf die Funktion der Familie und hier jetzt auf die Funktion der Ehe aus ist und sozusagen den Vater als Ehemann verpflichten will. Gut, diese Regelung bereitet in aller Regel keine Schwierigkeiten, weil man ja weiß, ob bei der Geburt eines Kindes die Eheleute miteinander verheiratet waren oder nicht. Und man braucht sich bloß die jeweiligen Urkunden anzugucken und dann herrscht Klarheit. Insofern gibt es sozusagen um diese Vorschrift überhaupt keine rechtlichen Probleme. Deshalb gleich zum zweiten, zur zweiten Möglichkeit, Vater zu werden. Und da wird es schon etwas komplizierter. Man kann eben auch dadurch Vater werden, dass man die Vaterschaft anerkennt. Da ist erstmal wichtig, dass man sich überlegt, dass die Anerkennung der Vaterschaft ein freiwilliger Akt ist. Die Anerkennung der Vaterschaft ist eine Willenserklärung, die der Anerkennende, das ist also immer der Mann, abgibt. Und diese Willenserklärung wird nur dann wirksam oder ist nur dann von rechtlicher Relevanz, wenn nicht bereits eine anderweitige Vaterschaft besteht. Das steht in § 1594 Absatz 2. Da steht nämlich, eine Anerkennung der Vaterschaft ist nicht wirksam, solange die Vaterschaft eines anderen Mannes besteht. Das soll also heißen, wenn wir eine Konstellation haben, wo ein Kind beispielsweise in eine Ehe geboren ist, wo es aber gleichzeitig so ist, dass der Ehemann nicht der Vater ist, sondern dass ein dritter Mann der biologische Vater ist, dann kann dieser biologische Vater im Moment die Vaterschaft nicht anerkennen, weil eine anderweitige Vaterschaft besteht, weil ja das Kind in die Ehe geboren wurde und deshalb der Ehemann der Vater ist. Und das hat der Gesetzgeber ganz bewusst so geregelt. Er will nämlich verhindern, dass sozusagen das bestehende System Familie, von dem der Gesetzgeber ja vermutet, dass das funktional für das Kind ist, dass das bestehende System Familie von außen dadurch zerstört oder angegriffen wird, dass ein außenstehender Dritter die Vaterschaft anerkennen kann. Also man lässt den nicht ans Kind ran. Und die rechtliche Konsequenz ist, dass dieser biologische Vater, der nicht anerkennen kann, wenn da eine anderweitige Vaterschaft besteht, dass der keinerlei Rechtsbeziehung zum Kind aufbauen kann und nicht einmal ein Umgangsrecht ausüben kann. Wir werden nachher sehen, wie man das durchbrechen kann, aber für den Moment ist das sozusagen erstmal die Ausgangslage. Also wichtig nochmal festzuhalten, diese Vaterschaftsanerkennung ist ein freiwilliger Akt und dieser freiwillige Akt oder dieser freiwillige Weg kann nur gegangen werden, wenn da nicht bereits ein anderer Vater vorhanden ist. Dann gibt es eine weitere Bedingung für die Vaterschaftsanerkennung, nämlich dass § 1595 sagt, dass die Anerkennung der Vaterschaft der Zustimmung der Mutter bedarf. Das heißt also, wenn jemand die Vaterschaft anerkennen will, dann braucht er dazu die Zustimmung der Mutter. Und das ist deshalb so geregelt, weil die Anerkennung der Vaterschaft ja durch jeden ausgesprochen werden kann, also auch durch jemanden, der in Wahrheit überhaupt nicht der Vater des Kindes ist. Und da ist eben der Gedanke der, dass sich die Mutter nicht irgendjemanden als Vater aufzwingen lassen soll, als Vater ihres Kindes aufzwingen lassen soll. Die Mutter soll also bei dieser Frage mitbestimmen können. Gut, dann gibt es noch so eine dritte formale Bedingung, die mir auch wichtig erscheint. Die Anerkennung der Vaterschaft ist zwar eine Willenserklärung und Willenserklärungen kann man normalerweise ganz formlos abgeben, also auch mündlich. Und da gibt es hier eine besondere Formvorschrift und zwar in § 1597 BGB. Und da steht, dass die Vaterschaft öffentlich beurkundet werden muss. Und öffentliche Beurkundung ist eben eine bestimmte Form der Abgabe von Willenserklärungen, die den Zweck hat, dass der Betroffene nochmal sich der Bedeutung der Erklärung bewusst wird. Und dann ist es auch so, dass man bei diesen öffentlichen Beurkundungen durch die Urkundsperson belehrt wird, also über die Tragweite dieser Erklärung. Und deshalb ist eben diese Form vorgeschrieben. Da gibt es verschiedene Behörden, die dafür zuständig sind. Eine davon ist das Jugendamt. Das Jugendamt kann also solche Vaterschaftsanerkennungen öffentlich beurkunden. Das findet man nicht im BGB geregelt, dass das Jugendamt sowas macht, sondern das ist in der für das Jugendamt oder in dem für das Jugendamt zuständigen Gesetz im SGB VIII oder auch KJHG, Kinder- und Jugendhilfegesetz genannt, geregelt, und zwar da im Paragraphen 59. Gut, so viel zur Anerkennung der Vaterschaft. Ich komme dann zum nächsten Punkt, und zwar zur sogenannten gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft. Hier ist erstmal wichtig, dass man sich überlegt, dass die gerichtliche Feststellung der Vaterschaft eben kein freiwilliger Akt ist, sondern hier geht es darum oder immer um eine Konstellation, wo entweder der Mann, der ins Visier genommen wird, nicht Vater des Kindes werden will, oder umgekehrt darum, dass jemand Vater des Kindes werden will, dass aber die Mutter das verhindern will. Das sind so die typischen Konstellationen bei der gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft. Und da sieht eben das Gesetz in § 1600 d vor, dass diese Vaterschaft ja quasi erzwungen werden kann, und zwar in einem gerichtlichen Verfahren. Dieses gerichtliche Verfahren endet mit einem Urteil, in dem dann eben festgestellt wird, dass die jeweilige Person, dass der jeweilige Mann der Vater ist oder eben auch nicht. Ich möchte einmal vorlesen, wie die Vorschrift lautet, also § 1600 d, da steht drin: Besteht keine Vaterschaft, so ist die Vaterschaft gerichtlich festzustellen. Das hört sich so an, diese Formulierung, so ist sie gerichtlich festzustellen, als wenn diese gerichtliche Feststellung von Amts wegen erfolgt. Das ist aber ein bisschen irreführend, das ist nicht so. Tatsächlich muss diese gerichtliche Feststellung der Vaterschaft von einer der Parteien betrieben werden. Also es muss entweder der biologische Vater, die Mutter oder das Kind muss klagen gegen die jeweils andere Partei und verlangen, das Gericht möge feststellen, ob die Vaterschaft besteht oder nicht. Und in der Praxis läuft es so, dass medizinische Gutachten eingeholt werden, also erbbiologische Gutachten eingeholt werden, die man heute relativ einfach erstellen kann, weil es ja die Möglichkeiten der Genanalyse gibt. Und deshalb läuft das in diesen Verfahren relativ einfach. Das Gericht stellt dann also, wenn Vaterschaft besteht, durch Urteil fest, dass eben eine bestimmte Person der Vater des Kindes ist. Ja, so viel zu der Frage, wie man Vater wird. Im nächsten Podcast befassen wir uns mit der Frage, wie eine rechtlich fehlerhafte Zuordnung der Vaterschaft wieder beseitigt werden kann, wie also ein Ehemann, der über die Ehe Vater geworden ist, es biologisch aber nicht ist, die Vaterschaft wieder loswerden kann, und wie auch jemand, der eine Vaterschaft fälschlicherweise anerkannt hat, die Vaterschaft wieder loswerden kann. Das Thema nennt sich Vaterschaftsanfechtung.